Hallo und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute zu Gast Deborah Schnitzler. Deborah ist stellvertretende Programmleiterin bei den Freunden der Zeit und sie hat 2020 den Newsletter Was wir lesen mitgegründet. Und der ist so ganz anders als alle Newsletter, die man sonst so kennt. Und deswegen ist sie heute hier und erzählt uns ein bisschen was davon. Hallo Deborah, schön, dass du da bist.
Hi Estelle, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was genau machst du denn bei der Zeit?
Ja, genau. Ich bin Deborah Schnitzler und ich bin jetzt seit etwa 8 Jahren schon bei der Zeit in ganz unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Wir haben vor etwa 5 Jahren oder etwas über 5 Jahren das Abonnentinnenprogramm Freunde der Zeit gegründet und das habe ich eben mit aufgebaut. Es war auch ein Newsletter und der richtete sich eben vor allen Dingen an alle Abonnentinnen und Abonnenten. Und jetzt mache ich seit 2 Jahren die Literatur-Community, was wir lesen.
Okay. Ja, die Zeit hat ja mittlerweile eine recht große Literatur-Community. Kannst du uns doch mal bitte einen Überblick geben, welche Formate habt ihr denn so und welche Zielgruppen sprecht ihr damit so unterschiedlich an?
Ja, gerne. Also es ist wahrscheinlich wenig überraschend für die Menschen da draußen, dass Zeitleser auch sonst gerne lesen. Wir haben dazu damals auch mal eine Marktforschung in Auftrag gegeben und da kam eben raus, dass eines der größten Interessen von allen Zeitleserinnen und Lesern ist das Lesen neben Reisen. Und genau, deswegen macht die Zeit schon sehr lange schon sehr viel im Bereich Literatur auf den unterschiedlichsten Kanälen, eben vor allem natürlich redaktionell, aber auch auf Verlagsseite. Genau, und diese vielen Inhalte zu bündeln und sie einer größeren Leserinnengruppe zugänglich zu machen, ist nun die Aufgabe von unserer Literatur-Community. Und dazu haben wir dann eben den Kanal des Newsletters gewählt. Und ja, unserer Erfahrung nach muss Newsletter auch keine kommunikative Einbahnstraße sein, sondern man kann eben auch mit seiner Community durch Umfragen, Mails oder eben Einladungen zu Community-Treffen in Austausch stehen und dann eben auch viele Community-Elemente etablieren, ohne jetzt auf Social Media oder sonst wo eine Community zu gründen.
Und was habt ihr noch so für Formate? Ihr habt ja auch Podcasts und so. Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, was ihr ansonsten noch so im Petto habt.
Ja, jetzt bei uns allgemein meinst du, bei der Zeit?
Starten wir mal allgemein und dann können wir ja weiter runterbrechen und uns deinem Projekt annähern.
Schritt für Schritt, genau, näher an der Community. Genau, also wie schon gesagt, Literatur findet auf redaktioneller Seite eben vor allen Dingen im Feuilleton natürlich statt, aber theoretisch auch in jedem anderen Ressort oder auch auf den Titelseiten im Zeitmagazin, überall in der Zeit kann theoretisch Buch und Literatur vorkommen, obwohl das ja im Feuilleton hier direkt nebenan beheimatet ist. Genau, aber auch auf Verlagsseite ist das Angebot immer größer geworden. Wir haben viele hauseigene Editionen auch im Verlag. Wir haben mittlerweile einen gesponserten Literatur-Podcast und ja, im Zeitshop gibt es alles eigentlich zum Thema rund um Bücher. Und ja, genau, bisher läuft das ziemlich erfolgreich dezentral, ohne dass es da eine große Koordinationsstelle gibt. Und wir suchen uns jetzt alles im Haus hier zusammen, was mit Literatur im weitesten Sinne zu tun hat.
Wie seid ihr denn intern so strukturiert? Also du hast ja einmal gesagt, habt ihr irgendwie das Feuilleton, aber dann habt ihr auch, was wir lesen. Gibt es da noch weiteres oder haben wir uns damit jetzt die Antwort gespart?
Nee, also es gibt zum Beispiel ein Team noch, die diesen Podcast auch machen, diesen gesponserten Literatur-Podcast. Eigentlich, wie gesagt, gibt es in jeder Abteilung des Hauses und die Zeit ist wirklich so viel größer, als man häufig denkt, Menschen, die sich da mit Literatur befassen. Und wie gesagt, das könnte auch im Zeitmagazin geht es häufig auch um Bücher und so, aber hier die richtigen Expertinnen und Experten sitzen im Feuilleton.
Und tauscht ihr euch dann auch untereinander aus innerhalb der einzelnen Abteilungen und wie viel seid ihr da insgesamt?
Ja, wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Ich kann das jetzt schlecht beziffern, wie viele Menschen insgesamt hier im Haus mit Literatur zu tun haben. Ich kann das von nebenan hier vom Feuilleton, würde ich sagen, sind die so 20 feste Kolleginnen und Kollegen, aber auch da würde ich mich nicht festlegen wollen. Und dann sind wir ein relativ kleines Team. Wir machen ja viele verschiedene Sachen. Ich mache neben der Literatur-Community immer noch auch noch viel für die Freundinnen und Freunde der Zeit. Und was sonst eben noch so anfällt bei uns im Team. Deswegen ist es so schwer zu beziffern. Wir sind relativ agil, würde ich sagen, unterwegs. Und ich habe einen Kollegen noch, der mich fest unterstützt mit, was wir lesen. Und auch ansonsten einen anderen Kollegen, der sich mit Partnergeschichten beschäftigt, der macht auch ganz viel dann eben für die Community. Und so sind wir uns in unserem Team von den Freundinnen und Freunden derzeit sind im Moment 8.
Okay, ja, das ist ja wirklich nicht groß, ne?
Nee, wir sind ein kleines Team, aber wir sind laut.
Ja, sehr laut. Und was sind das dann so für Leute, die bei euch sitzen? Also was haben die so für Backgrounds? Sind die dann auch klassische Redakteure oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, bei uns im Team, also meine Chefin, Wenke Tonakakis, die Programmleiterin von den Freundinnen und Freunden der Zeit, ist eigentlich die Einzige, die einen journalistischen Hintergrund hat. Die anderen haben viel Medienmanagement oder Geisteswissenschaften im weitesten Sinne studiert. Also genau, da sind die Hintergründe total verschieden. Ich glaube, was uns alle eint, ist so eine gewisse intrinsische Motivation und die Liebe zum Journalismus und für diese Zeitung und das Blatt das Beste rauszuholen und das auf unterschiedlichsten Wegen. Und jetzt ist die Literatur-Community irgendwie zu mir gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin tatsächlich ja fachfremd, also ich habe nie Literaturwissenschaften studiert. Ich habe mich immer wahnsinnig für Bücher begeistert und kann mein Glück kaum fassen, dass ich mich damit jetzt auch hauptberuflich beschäftigen kann.
Ja, erzähl doch mal kurz von deinem Werdegang. Du hast Politik studiert und du hast gesagt, seit 8 Jahren bist du jetzt bei der Zeit, ne? Erzähl doch mal kurz, es soll jetzt irgendwie nicht wie ein Vorstellungsgespräch klingen, aber erzähl doch mal einfach kurz, welche Stationen du so durchlaufen hast und wie es dazu kam.
Ich bin eigentlich mal Politologin in meinem ersten Leben gewesen und war mir eigentlich auch sicher, dass ich das mal beruflich machen würde, also politische Bildung, so hatte ich mir das vorgestellt. Ich habe im Bachelor auch noch Medienwissenschaften studiert, das heißt also damals auch schon irgendwie eine Nähe zu Medien empfunden. Und dann habe ich kurz vor dem Abschluss meiner Masterprüfung noch ein Praktikum bei der Zeit gemacht. Ich habe diese Stellenausschreibung wirklich auch ganz zufällig entdeckt und das klang irgendwie total spannend. Es ging um Veranstaltungen und um Pressearbeit. Und da dachte ich, ja, hat ja irgendwie auch mit Politik zu tun. Und vielleicht probiere ich das jetzt einfach nochmal aus, bevor ich danach in eine Behörde gehe oder zur Landeszentrale für politische Bildung oder you name it, sowas. Und dann, bin ich bei der Zeit gelandet und ich war schockverliebt. Ich bin hier in das Haus reingekommen und bin so vielen klugen und warmherzigen Menschen begegnet, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwann mal woanders zu arbeiten. Und ja, dann habe ich noch eine Aushilfsstelle gemacht, während ich meine Masterarbeit fertig geschrieben habe und dann Pressevolontariat und während ich dann in den letzten Zügen meines Volontariates war, konnte ich das dann verkürzen und zu den Freundinnen und Freunden der Zeit rüber machen, das wir dann damals neu gegründet haben. Und deswegen bin ich jetzt auch schon genau mit meiner Chefin auch in dieser Konstellation seit 5,5 Jahren zusammen und das läuft immer noch sehr, sehr gut. Und dann haben wir eben vor 2 Jahren die erste Themen-Community gegründet, die Was wir lesen-Community. Dann kurze Zeit später die Reise-Community und dann eine Community für Schülerinnen und Schüler. Und so hacken wir eigentlich ständig neue Sachen aus und ich jetzt vor allen Dingen eben für die Themen Buch und Literatur.
Und vielleicht kannst du mal für diejenigen, die es nicht kennen, noch mal kurz darauf eingehen, was Freundinnen oder Freunde der Zeit genau ist.
Ja, genau. Das ist ein redaktionelles Kundenbindungsprogramm und richtet sich an alle Abonnentinnen und Abonnenten der Zeit. Und wir haben uns damals gefragt, oder beziehungsweise hier im Haus gab es schon viele Ideen, was kann man denn eigentlich für all die Leserinnen und Leser machen, die schon 50, 60 Jahre ihr Abo haben. Man tut so viel für die Neukundengewinnung. Aber was kann man eigentlich machen, um die Leserinnen und Leser zu halten? Und wir wollten eben kein Messerset verschenken, sondern irgendwas anbieten, was den Journalismus der Zeit transportiert. Und da überlegen wir uns dann eben ständig auf neuen Kanälen, wie man den Journalismus noch anders erlebbar machen kann, wie man hinter die Kulissen hier gucken kann. Also wir laden ein zu Redaktionsbesuch, eine Zeit lang natürlich vor allen Dingen digital, aber jetzt auch wieder erstmalig in Präsenz. Wir machen große Leserparlamente in den Metropolregionen, wo die meisten Abonnentinnen und Abonnenten sitzen. Und wir bündeln die Artikel nochmal anders zusammen zu Themenclustern. Wir haben auch da Gewinnspiele und so weiter und so fort. Und aus diesem Vorbild quasi, also die Freundinnen und Freunde der Zeit, sind so das Mutterschiff gewesen und daraus haben wir dann eben die Themen-Communities ableiten können.
Ja, dann steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein, der Zeit, was wir lesen, Newsletter. Ich hatte es dir vorhin schon, als wir kurz noch off waren, gesagt, ich bin großer Fan von diesem Newsletter und kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen von Hugendubel selbst, die ebenfalls große Fans sind. Und erzähl doch mal für diejenigen, die den Newsletter nicht kennen, wie ist er aufgebaut und inwiefern unterscheidet er sich vielleicht von klassischen Newslettern? Weil Newsletter sind ja irgendwie, waren lange tot gesagt und ich finde, wenn man es gut macht, stehen sie jetzt auch gerade wieder auf und können wirklich irgendwie was bewirken.
Ja, gerne. Du siehst das jetzt, dass ich ein bisschen rot werde. Die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, weil so viel Lob. Genau, freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, unser Literatur-Newsletter, Ben, bündelt, wie ich ja eben schon mal meinte, alles, was es zum Thema Literatur gibt bei der Zeit in einem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Der erscheint immer donnerstags morgens. Da sind dabei dann Zeitartikel, Podcasts, aber auch Veranstaltungseinladungen. Und dazu kommen exklusiv für den Newsletter die Buchempfehlungen vor allen Dingen von Prominenten, aber auch eben hier aus der Zeitredaktion. Dazu gibt es fixe Community-Elemente wie Umfragen, Listicles, funktionieren auch wahnsinnig gut und die Lieblingsstelle eines Lesers, einer Leserin. Dazu gibt es noch Quizzes, Buchverlosung, Ticketverlosung und viele Geschenke rund um das Thema Buch. Und wir laden regelmäßig zu Community-Treffen ein, bisher eben digital. Einmal im Monat auf Zoom treffen wir uns da und da sind so in der Regel so 1.000 bis 6.000 Gäste, je nach Gast dabei. Also Doris Dörrie war, glaube ich, bis jetzt der Kassenschlager mit sogar über 6.000 anwesenden Gästen, die sich da auch aktiv im Chat beteiligen. Und was uns vielleicht von anderen Newslettern unterscheidet, also meines Wissens gibt es im deutschsprachigen Raum keine vergleichbare Community, vor allen Dingen in dieser Größenordnung. Im Angelsächsischen gibt es ähnliche Modelle, also da gibt es ja so Communities von Reese Witherspoon zum Beispiel oder Emma Watson, die sehr, sehr groß sind, aber da ist es dann natürlich immer auch so sehr stark der Fokus auf der berühmten Persönlichkeit und wir wollten eben was finden, was für uns zeitgemäßer, also was besser zu unserer Marke passt und da ist es dann zwar so, dass ich dieses Editorial schreibe, aber bei uns steckt da eben eine große Teamleistung dahinter und auch die Kolleginnen und Kollegen sind da mit ihren Fotos vertreten und wir machen das eben gemeinschaftlich und das ist jetzt nicht eine Person. Also da haben wir natürlich auch drüber nachgedacht, ob es sich das anbieten würde, das noch stärker auf eine Person zu fokussieren, aber wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, den ich auch nach wie vor sehr gut so finde.
Und wie viele Personen sitzen dann so an so einem Newsletter?
Das ist vor allen Dingen mein Kollege, der den produziert und der auch für alles rund um Anzeigen, der Abstimmung etc. zu tun hat. Und das bin ich. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen unterstützen bei Veranstaltungen oder eben bei größeren Kooperationen. Oder die machen eben, wie gesagt, auch noch den Reise-Newsletter und den Freunde der Zeit-Newsletter. Der Freunde der Zeit-Newsletter ist auch noch ein bisschen aufwendiger. Und den Schülerinnen-Newsletter. Also die sind auch alle schwer beschäftigt. Also ich würde sagen so, vielleicht zwei volle Stellen auf der Literatur.
Okay. Und du hattest jetzt vorhin, ich weiß nicht, ob du es off the record oder on gesagt hast, dass Newsletter keine Einbahnstraße sind. Geh doch da nochmal näher drauf ein, inwiefern ihr eure Community da auch mit einbezieht aktiv. Du hast jetzt eben schon angeschnitten durch zum Beispiel Spiele, durch Umfragen. Aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, was so auch eure Learnings waren. Was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert?
Also genau, Quizzes sind sehr beliebt, wussten wir auch nicht oder habe ich nicht gedacht, dass das auch unter unserer Leserinnenschaft so hoch im Kurs sein würde, aber eben auch Umfragen. Also wir haben eigentlich in jeder Ausgabe oder mindestens in jeder zweiten Ausgabe eine Umfrage zu einem bestimmten Thema. Also manchmal sind das auch Sachen zu unserem Newsletter, aber häufig eben auch die schönsten Bücher zur Liebe, die bekanntesten oder die besten Klassiker der Weltliteratur oder welches Buch verschenken Sie zu Weihnachten. Und aus diesen Umfrageergebnissen können wir dann noch ein bisschen nachkuratiert wunderbare Listicles erstellen, die dann auch sehr gut geklickt werden. Das ist eine Möglichkeit, um eben im ständigen Austausch zu sein. Also so eine kurze, einfache Umfrage bringt uns eben schon sehr viel Erkenntnis und nachher eben im besten Fall auch von den Nutzerinnen generierten Content. Und dann haben wir auch noch jemanden, das habe ich jetzt auch eben sträflich vernachlässigt zu erwähnen. Und zwar habe ich eine ganz tolle Kollegin, Marion Ober-Hellmann, die auch ganz viel Leserinnenkommunikation macht. Und da rein zu investieren und zu sagen, das ist es uns wert. Also wir haben ja auch mehrere Communities, es ist nicht nur die Literatur, sondern bei, vor allen Dingen natürlich auch bei den Freundinnen und Freunden der Zeit. Aber wenn wir sagen, wir nehmen das wirklich ernst mit dem Austausch zwischen Leserinnen und Lesern und hier der Redaktion, dann müssen wir da eben auch rein investieren. Und sie macht das, also und das ist dann eben nicht von irgendeinem Computerbot die Antworten, sondern sie gibt sich da wirklich Mühe und recherchiert hier im Haus, wenn sie es nicht selbst weiß, zu inhaltlichen Fragen. Jetzt alles andere haben wir natürlich auch einen Kundenservice für. Aber bei inhaltlichen Anregungen ist sie wirklich direkt mit ihrem Ohr dabei. Das ist uns total wichtig. Wir haben, wenn du jetzt auch fragst, was hat nicht gut funktioniert, wir hatten...
Warte, ganz kurz, darf ich da ganz kurz einhaken? Mhm. Über welche Kanäle kommen diese Anfragen dann rein? Sind es dann klassische E-Mail-Anfragen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das sind vor allen Dingen klassische E-Mail-Anfragen. Okay. Also wir haben auch einen Instagram-Account, da wird natürlich auch, kommt auch mal eine Nachricht rein oder da kommen auch was Kommentare. Aber das ist bei uns echt zweitrangig. Also unser Hauptkanal ist eben Newsletter und da antwortet man dann in der Regel, um dann auch keinen Medienbruch zu haben, auch per E-Mail einfach drauf. Genau, es gibt natürlich da auch noch vor allen Dingen ältere Semester, die auch mal anrufen, aber das ist weniger geworden. Ja. Genau, und wir können natürlich viel, viel mehr aus den Ergebnissen noch ziehen, aus den quantitativen Umfragen, wenn da wirklich ein paar Hunderte oder Tausende Antworten eingehen. Das ist noch leichter auswerten. Und genau, was nicht gut funktioniert hat für uns, was wir gedacht haben, wir bauen diesen Community-Bereich noch weiter aus, dass wir auf unserer Homepage auch die Möglichkeit gegeben haben, zu kommentieren unter den Buchempfehlungen und dazu dann auch aktiv aufgerufen haben. Da ist bei uns aber überraschend wenig reingekommen. Und wir haben daraus so die Lehre gezogen, dass man vielleicht Teil einer Community sein möchte, aber sich dafür nicht zwingend jede Woche oder jeden Tag da selbst einbringen möchte, sondern dass es auch okay ist, das so punktuell zu machen. Ich komme dann zu einer Veranstaltung nach Zoom und da kann ich in dem Chat schreiben, wenn ich will. Ich kann aber auch nur dem Gespräch zuhören. Ich finde es relativ verständlich, dass in einer Zeit, der alle auch eher zu viel als zu wenig zu tun haben, sich nicht noch verpflichten wollen, sich jetzt bei einer Community ständig zu beteiligen. Und so ist eben das Angebot. Sie können da einfach durch einen Klick in der Umfrage teilnehmen und sich ihre Meinungen abgeben. Aber keiner muss sich darüber hinaus halt noch weiter beteiligen, wenn er denn nicht möchte. Das ist also nicht anstrengend. Wir haben versucht, nur das Beste von der Community zu integrieren bei uns.
Ja, damit nimmst du jetzt auch meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweg, weil ich habe mich natürlich gefragt, nach welchen Kriterien wählt ihr die organischen Buchempfehlungen aus? Ihr habt ja einmal WKZ, wie ich weiß, ne, und einmal aber auch organische Buchempfehlungen oder eben von Prominenten, das habt ihr auch. Aber jetzt mal unabhängig von den Prominenten und auch jetzt mal unabhängig von WKZ, wählt ihr dann die organischen Buchentscheidungen Buchempfehlungen auf Grundlage des Community-Feedbacks aus oder ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl oder vielleicht auch beides?
Ja, es ist genau, es ist beides. Ich sitze da im Hexenköche mit meinem Kollegen zusammen und dann genau gucken wir da, was aus der Community gekommen ist. Das sind dann natürlich häufig auch Antworten, die sich wiederholen und dann versuchen wir da eine Abwechslung reinzubringen, indem wir dann sagen, okay, komm, wir nehmen doch mal lieber nochmal, das erscheint mir jetzt außergewöhnlicher. Aber auch nicht alles, was wir da von den Listen haben, habe ich selbst gelesen. Bei manchen weiß ich halt auch einfach nur, dass wen ich fragen kann, ob das ein gutes Buch ist oder nicht. Und das hilft natürlich hier auch einfach gut vernetzt zu sein im Haus, dass man sonst einfach darüber nochmal sprechen kann. Also wir ziehen die Ergebnisse, beziehungsweise mein Kollege Johann Volkmann zieht ganz viel die Ergebnisse auch aus den Listen raus, macht dann einen Vorschlag, sagt so, das waren die meisten und dann sage ich, ja, da fehlt mir jetzt noch die Stimme von einer Frau oder so. Und dann gucken wir nochmal nach.
Wer ist denn eure genaue Zielgruppe? Über die wisst ihr wahrscheinlich auch einiges, oder?
Ja, genau. Also wir fragen immer mal wieder nach und waren dann auch selbst total überrascht, dass Krimis zum Beispiel so hoch im Kurs waren. Jetzt gerade in der letzten Umfrage ist das wieder rausgekommen. Aber ansonsten interessieren die sich vor allen Dingen für Romane und Erzählungen. Aber von bis ist da alles dabei. Eher weiblich ist unsere Zielgruppe. Das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht. Also überraschend weiblich. Ich würde sagen im Moment so 70%. Mittleren Alters, also dadurch, dass wir am Anfang auch Social-Media-Kampagnen gefahren haben, kann ich ja gleich auch nochmal was zu erzählen, wie wir an die Leads kommen. Und wir haben am Anfang eben über Social-Media-Leads gewonnen. Und deswegen sind auch viele junge Menschen in der Community, aber eben auch ältere. Und das finde ich eigentlich auch schön und überraschend, dass auch man mit 80 Jahren noch ein Newsletter abonnieren kann und neugierig sein kann, was es so gibt auf dem Markt.
Ja, total. Welchen Anteil habt ihr denn an WKZ?
Ja, genau. Vielleicht noch mal einmal, bevor ich es gleich vergesse, zu den organischen Buchempfehlungen.
Ja, bitte.
Bei den Prominenten zum Beispiel ist es ja auch so, dass man da einfach sehr viel steuern kann, indem man, also die sind natürlich total frei zu empfehlen, was immer sie möchten. Also das wäre jetzt natürlich wenig journalistisch, wenn ich denen was vorgeben würde, was die zu empfehlen haben. Ist auch meistens nicht möglich. Aber indem man da eine Vorauswahl trifft, wen man überhaupt fragt nach einer Empfehlung, weiß man ja schon so ein bisschen in die Richtung, was könnte da jetzt kommen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ach, wir hatten jetzt so und so viele Wochen keinen Krimi mehr oder es wäre mal wieder Zeit für ein Sachbuch über Astrophysik oder was auch immer, dann würde ich gucken, dass ich das hier über die Zeitredaktion sonst einhole oder eben jemanden, von dem ich weiß, dass der ein großer Krimi-Fan ist. Und dann kriegt man das da und kann dann nochmal nachsteuern.
Genau, das findet ja bei euch auch öfter mal statt. Also neben Prominenten befragt ihr auch öfter Redakteurinnen und Redakteure von der Zeit selbst, ne?
Genau, das versuche ich immer so zu ergänzen quasi. Also das Hauptkernstück sind schon die Empfehlungen von Prominenten. Aber genau, wenn dann was fehlt oder wenn ich mit einem Kollegen oder einer Kollegin hier auf dem Flur gesprochen habe und die mir nochmal was zugerufen haben, was ich irgendwie spannend fand, dann würde ich da dann eben nochmal nachfassen. Und ja, wie gesagt, es ist bei uns tatsächlich, die Community ist sehr sensibel für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, was ich super finde. Und das ist natürlich schwierig, wenn man da im Bereich der Klassiker der Weltliteratur unterwegs ist. Da muss man versuchen, bewusst gegenzusteuern, weil der Kanon in Deutschland nun mal lange eher männlich dominiert war. Und auch im Bereich der kulturellen Diversität gibt es einen gewissen Aufholbedarf, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, und den versuchen wir halt besonders im Blick zu haben und da dann sonst nochmal so einen kleinen Wink zu geben oder die dann eben durch unsere Listicles oder durch, die Zeitredaktion hat das natürlich hier auch im Blick, also das Feuilleton, dass wir dann nochmal einen Artikel reinnehmen, eben der sich damit mit der Thematik beschäftigt.
Ja, okay. Welchen Anteil hat WKZ denn bei euch?
Genau, also das ist uns wichtig bei der Zeit überhaupt, aber auch bei uns im Newsletter, dass Werbung und redaktionelle Inhalte strikt getrennt sind und das gilt auf allen Kanälen. Und alle Formate, bei denen es einen Geldfluss gibt, die müssen als solche gekennzeichnet sein. Das heißt, wenn man sich einmal durchscrollt, sieht man ungefähr, was davon verkauft ist und was nicht, oder nicht ungefähr, sondern ganz genau. Und wir haben ja noch die anderen Themen-Communities und die haben wir alle in erster Linie mit dem Ziel gegründet, um über diese Herzensthemen neue Leserinnen und Leser für die Inhalte der Zeit zu begeistern. Also war unser Geschäftsmodell eigentlich nicht WKZ. Genau. Und jetzt ist es so, dass wir auch mit Anzeigen umsetzen, also für die Banneranzeigen, aber auch für die Buchverlosung mittlerweile einen mittleren sechsstelligen Betrag erwirtschaften. Und das ist natürlich super erfreulich, ist aber bei uns nichts wert, wenn wir dafür das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser verspielen würden. Also das ist unser allerhöchstes Gut und unser größtes Ziel von den Newslettern.
Genau, deswegen, aber ich finde, selbst irgendwie WKZ ist bei euch, das krätscht jetzt nicht irgendwie komplett thematisch rein und passt gar nicht dazu. Deswegen hat sich mir jetzt auch die Frage gestellt, sortiert ihr das vorab oder kuratiert ihr auch das oder nehmt ihr dann wirklich rein, was kommt? Weil das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Genau, das habe ich jetzt eben auch gar nicht erwähnt, wenn ich auch von uns nur spreche, von uns als Team. Wir haben bei der Zeit, es ist ja einfach ein wahnsinnig großes Haus, also wir haben auch eine sehr, sehr fleißige Sales-Abteilung, die schon Jahre gute Kontakte in die Branche gepflegt haben, vor allen Dingen eben zu den Buchverlagen. Und wenn die dann eben über Zeitanzeigen sprechen, nehmen sie jetzt auch immer mehr unsere Newsletter mit und verkaufen da dann eben die Anzeigen. Und die haben ein gutes Gespür dafür, was sie ihren Kunden anbieten können, was dann auch passt. Und dementsprechend haben wir dann zum Glück nur Werbung bei uns drin, die auch zu unseren Inhalten passt. Ich fände es jetzt auch schräg, da irgendwie was völlig formfremdes drin zu haben. Aber es ist zum Glück noch nie vorgekommen, dass ich da irgendwie nochmal fragen muss, so seid ihr euch sicher, dass, weiß ich nicht, das Auto wirklich bei uns im Newsletter beworben werden muss. So, deswegen, genau, sind wir da total froh. Und da war auch am Anfang mein Kollege Lennart Schneider, der jetzt nicht mehr bei uns im Team ist, aber der am Anfang die Literatur-Community auch mit aufgebaut hat, auch in den Gesprächen viel mit dabei und hat mit der Anzeigenabteilung dann ja auch Formate entwickelt, wie diese Buchverlosung, die sich super einfügen und die für beide Seiten, glaube ich, ein großer Gewinn sind, weil unsere Leserinnen und Leser da sehr, sehr gerne mitmachen und ja, da die Klickzahlen auch total stark sind. Und ja, wir trotzdem damit noch ein bisschen Geld verdienen und die Verlage haben eine tolle Präsenz für ihre Neuerscheinungen oder eben auch für die Taschenbucherscheinung.
Und kannst du nochmal beziffern, welcher Anteil jetzt wirklich prozentual WKZ ist und welcher organisch innerhalb des Newsletters? Oder variiert das vielleicht auch je nach Newsletter? Ich habe es noch nicht so genau untersucht.
Ja, genau, das kann ich gar nicht sagen. Wir versuchen immer, dass natürlich das Organische überwiegt, ist ja klar. Aber ja, im Moment jetzt so vor Weihnachten ist die Buchungslage gut. Dann ist es ein bisschen mehr. Nee, ich kann das nicht. Also es gibt ein Sommerloch, da ist es dann weniger. Da haben wir viele Inhalte, weil wir da auch im Sommer wahnsinnig gut geklickt werden, gerade wenn es darum geht, so schätze ich, Reiselektüre zu finden, sind bei uns oder auch überhaupt, wenn die Menschen Zeit haben im Urlaub, werden wir ja sehr, sehr gut geklickt und da ist wenig Werbung drin. Aber jetzt zum Beispiel haben wir fast die Hälfte auch Anzeigen.
Ja, das finde ich interessant, weil irgendwann ist ja irgendwie so der Punkt, da kippt es dann, ne? Und dann hat man dann als Newsletter-Abonnentin oder Abonnent dann so das Gefühl, das ist ja jetzt irgendwie nur noch Werbung. Und ich glaube, das ist so eine Fine Line. Oder man kuratiert eben die WKZ-Anzeigen. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie macht ihr das?
Nee, genau, es gibt bei uns eine Grenze und das würde ich auch sofort, also das ist was ich total verinnerlicht habe und wo ich auch sofort mit der Anzeigenabteilung sprechen würde, wenn ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt irgendwie immer länger werden, damit es nicht irgendwie so stark ins Gewicht fällt und oder das würde jetzt irgendwie komplett aus der Reihe tanzen und so. Das haben wir schon alles auch im Blick und da ist es natürlich auch gut, einen heißen Draht zu seiner Community zu haben, um da weiter ein Gespür für zu haben. Und wir gucken uns die Klickzahlen ganz genau an. Und wenn wir jetzt merken würden, unten wird gar nichts mehr geklickt, die Leute steigen alle aus oder die Banner werden einfach gar nicht ignoriert, dann sprechen wir mit unseren Anzeigenkunden und gucken, kann man da nochmal was nachjustieren? Ist das Bild vielleicht irgendwie komisch? Versteht man den Teaser nicht? Oder ja, woran liegt's? Und wenn es zu viel werden würde, würde ich ja auch immer Stopp rufen, weil wie gesagt, das unser ursprüngliches Ziel war, neue Leserinnen und Leser für die Zeit zu gewinnen. Wenn wir die jetzt mit Anzeigen vergraulen, die sie nicht haben wollen, dann haben wir nichts gewonnen.
Nee, total. Aber das sehen ja nicht alle so, deswegen.
Genau.
Ja, wie viele Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten habt ihr denn aktuell?
Ja, also wir hoffen, dass wir bis zum Jahresende bei 150.000 Empfängerinnen rauskommen. Bücher sind ja auch immer immer gefragt und auch gerade in diesen Krisenzeiten gefragt gewesen. Und deswegen, ja, doch, ich bin total happy mit der Entwicklung. Also wir sind ja organisch gewachsen. Also es gibt ja auch Newsletter, die schon mit einem bestehenden Kreis quasi starten und irgendwie ja darauf zurückgreifen können. Wir haben jeden einzelnen Lied selbst verdient und deswegen ja, bin ich total happy, dass wir jetzt nach 2 Jahren bei knapp 150.000 Empfängerinnen stehen.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, einmal kriegt ihr die Leads oder habt ihr die auch gekriegt über Social Media. Ist es jetzt immer, wahrscheinlich ist es auch immer noch so, aber gibt es auch andere Quellen?
Nee, im Moment machen wir gar nichts auf Social Media, also die ist gerade wieder eingestellt, die Kampagne, weil wir einfach auch gute andere Quellen haben. Das sind vor allen Dingen eigentlich unsere hausinternen Kanäle, also die Printzeit, da sind wir immer noch regelmäßig vertreten. Aber noch wichtiger ist natürlich für uns die ständige Präsenz auf Zeit Online. Also da haben wir eine wechselnde Teaserfläche, die wir frei bespielen können und die wir uns dann mit der Reise-Community im Wechsel teilen können. Darüber kommen ja vor allen Dingen die regelmäßigen Leads rein, bisschen Social Media auch und dann natürlich auch noch Literaturkooperationen, wie zum Beispiel mit Thalia Buchhandlung. Da haben wir dann Mailings auch an die Verteiler von denen geschickt oder eben mit anderen Branchengrößen. Darüber kamen dann auch nochmal welche rein und da da überlegen wir natürlich auch ständig, was noch Sinn macht und wie wir noch weiter wachsen können. Und ja, klar, am schönsten ist es für uns natürlich, wenn wir weiterempfohlen werden.
Was habt ihr denn so für eine Open Rate und was für eine Click Rate?
Ja, genau. Also wir sind wie alle Newsletter ja wahrscheinlich von dem Apple-Tracking-Blockade betroffen. Aber ja, wir haben trotzdem noch ziemlich erfreulich konstant 20% Öffnungsrate und rund 10% sogar oder meistens auch ein bisschen mehr Klickrate. Also das ist eigentlich auch ganz schön, dass wir das Gefühl haben, die Leserinnen und Leser interagieren auch und ja, das Engagement ist relativ hoch.
Messt ihr, wie viele Bücher über die Newsletter verkauft werden? Also habt ihr da Affiliate-Programme mit Partnern?
Nee, genau, tatsächlich gar nicht. Also wir sind gar nicht daran beteiligt. Also wir messen das auch nicht. Wir gewerten unsere eigenen Klickzahlen aus und gucken uns das an und schauen dabei in erster Linie danach einfach, um unsere Inhalte anzupassen und gar nicht so sehr, wie viele Bücher jetzt verkauft werden oder nicht. Wir sind auch an keinen Gewinnen beteiligt, weil unser Geschäftsmodell einfach ein anderes ist. Also wir sind daran interessiert, Menschen langfristig an die Zeit zu binden und wir haben dazu das Anzeigengeschäft, aber ja, wir machen keine Affiliate-Geschichten, noch nicht zumindest. Genau, aber wir freuen uns natürlich, wenn Buchhandlungen auf uns zukommen und uns erzählen, dass sie unsere Empfehlungen in den Verkaufszahlen gemerkt haben. Das passiert immer mal wieder, dass sich jemand meldet und sagt, ja, wir werden immer gefragt, ach, das habe ich in der Zeit-Community gesehen, und es haben uns auch schon Buchhandlungen nach Branding gefragt. Also ob man einen Aussteller machen kann, hier bei der Zeit-Community empfohlen. Und das machen wir natürlich gerne, da unterstützen wir die Buchhandlung. Aber das skaliert für uns noch nicht.
Welche Formate sind denn bei euch derzeit noch in Planung? Und vielleicht gibt es auch was, was du dir zukünftig wünschen würdest, was aber noch nicht so ganz spruchreif ist, aber was du natürlich hier schon mal enthüllen wirst.
Ja, genau. Nee, bei uns ist es echt so, wir probieren ganz viel aus und lassen die Sachen eben auch wieder fallen. Das ist die große Freiheit, die wir hier haben und für die ich total dankbar bin. Wenn wir merken, was funktioniert nicht, lassen wir es wieder. Und wenn wir eine Idee haben, eine gute, probieren wir es einmal in klein aus und gucken dann, ob wir das noch größer oder noch mit Partner oder was weiß ich wie noch hinbekommen. So, deswegen kann ich jetzt gar nicht von x Projekten erzählen, die ich mir wünschen würde, aber noch nie umsetzen konnte. Aber genau, in diesem Jahr zum Beispiel haben wir diesen Veranstaltungskalender neu eingeführt, den wir ziemlich unregelmäßig, aber doch schon ab und zu drinne haben. Und ganz neu unsere Neuentdeckung des Monats. Das war uns irgendwie nochmal wichtig, um einfach auch nochmal selber ein paar Punkte zu setzen und nochmal, ja, da auch die Empfehlungen, die wir so haben wollen, nochmal platzieren zu können. Genau, und derzeit arbeiten wir an einer technischen Lösung, um das Weiterempfehlen noch zu belohnen. Und das fände ich super gut, wenn das möglichst bald klappen würde. Also, dass wenn ich jemandem auf den Newsletter aufmerksam mache, dass ich dafür ein Goodie kriege. Fehlt es gerade noch technisch. Und ich würde mir mega wünschen, dass wir uns im kommenden Jahr auch einmal alle persönlich treffen können. So eine Art Literaturfestival oder so. Also bis jetzt haben wir ja alles digital gemacht und ich fände es sehr, sehr cool, wenn es auch einmal ein großes Community-Treffen irgendwo vielleicht auch ja, mit Musik und gesellig gäbe.
Ja, und wahrscheinlich auch die Veranstaltung, oder? Die ja jetzt über Zoom finden die aktuell statt, ne? Oder zumindest auf jeden Fall remote. Da ist wahrscheinlich zukünftig, oder ist da überhaupt was geplant, dass das vor Ort irgendwo stattfindet?
Ich denke erstmal nicht. Also größere Sachen bestimmt auch, aber es gibt hier im Haus viele Veranstaltungen, viele Literaturveranstaltungen, die eben auch in analog stattfinden, und dazu werden wir weiter einladen und auch ermäßigte Tickets rausgeben und all sowas. Aber wir aus dem Team, wir haben im Moment nicht die Kapazitäten, um durchs Land zu tingeln und kleinere Buchevents zu machen. Also das, ja, dafür sind diese Zoom-Abende für uns einfach zu schön, dass wir da Menschen aus aller Welt, und so ist es halt wirklich, die Leute schreiben am Anfang im Chat ganz häufig, woher sie kommen, und die kommen wirklich aus Argentinien und der Schweiz und überall her. Und solange wir da noch so viele Menschen erreichen und die es nicht müde sind, ihren Laptop aufzuklappen und da einzuschalten, finden wir diese Form weiter noch schön, auch weil sich da Leute beteiligen, die sich vielleicht auf einer Veranstaltung nicht melden würden und ihre Frage stellen, aber in diesen Chat schreiben sie dann rein. Also ich finde, dass es wahnsinnig inklusiv ist. Und daran würden wir auf jeden Fall festhalten wollen. Und ob dann nochmal einzelne Leuchtturm-Events in in analog dazu kommen. Das müssen wir einfach gucken, wie sich das auch kapazitär bei uns entwickelt.
Okay, verstehe. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Book of Future dabei warst. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit eurer Literatur-Community und mit euren Newslettern, wovon ich auch zukünftig natürlich jeden Einzelnen mit Genuss lesen werde.
Vielen, vielen Dank, Estelle, für dein liebes Feedback und vielen Dank für die tolle Einladung hier. Es hat mir große Freude bereitet.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, gebt mir doch gerne eine Sternebewertung oder auch, falls ihr ein bisschen mehr Zeit habt, kommentiert ihn auch gerne. Ansonsten sage ich ciao, bis zur nächsten Folge.